Hauptsache, den Kindern geht's gut. Das denkt sich wohl jeder Elternteil? Hoffentlich. Jetzt in den Sommerferien, wenn die Kinder im Ganztagsspielemodus sind, passieren natürlich auch mehr Freizeitunfälle, nach denen jetzt nicht unbedingt immer ein Arzt aufgesucht werden muss. Die kleinen Sturzpiloten holen sich aber nicht nur die eine oder andere Schramme, auch eine Erkältung im Sommer ist möglich. Und wenn es in den Urlaub geht, können hier auch für unser Immunsystem unbekannte Viren lauern. Viel zu besprechen in unserer aktuellen Podcast-Folge zum Thema Kinderapotheke.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich bin Roland Schmidt und bei mir heute zu Gast Alexandra Fuchsbichler von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo Roland, ich freue mich, mit dir im Studio zu sitzen.
Und Apothekerin Linda Riedl.
Hallo.
Alexandra, was verstehst du eigentlich unter einer Kinderapotheke?
Das ist jetzt eine ganz schwere Frage. Die gleich zu Beginn, das fängt ja schon gut an. Es ist so, dass Kinder keine Erwachsenen sind. Das sind keine kleinen Erwachsenen, sondern die haben spezielle Bedürfnisse. Kinder gehen anders, laufen anders, bewegen sich anders als erwachsene Menschen und haben auch einen anderen Stoffwechsel. Und diesbezüglich muss man bei Kindern wirklich darauf achten, welche Medikamente man gibt, wie man die Medikamente verabreicht, wie man eine Wunde versorgt. Und da sind Mütter schon sehr gefragt oder Großmütter, aber natürlich auch die Papas.
Ich habe es eingangs erwähnt, Linda, wie wirkt sich eine Sommergrippe bei Kindern aus und gibt es da einen Unterschied zur Grippe in den Wintermonaten?
Also prinzipiell von den Symptomen her können sie sehr ähnlich sein wie die Erkältungen im Winter. Also es kann einhergehen von Schnupfen, Fieber, Halsweh, aber auch bis hin zu Magen-Darm-Problemen. Aber es sind andere Bösewichte sozusagen im Spiel. Also im Herbst reden wir eigentlich wirklich hauptsächlich von Rhinoviren oder mittlerweile eben auch Coronaviren. Und im Sommer sind das meistens eben die Enteroviren, die da eben verantwortlich sind, dass es dann doch wieder zu kleinen Problemen kommt.
Muss man die dann auch unterschiedlich behandeln?
Nein, muss man nicht unterschiedlich behandeln. Es unterscheidet sich großteils eigentlich nur von der Art und Weise, wie ich mich anstecken kann. Weil so im Herbst ist es wirklich oftmals die Tröpfcheninfektion, also durch Husten, Niesen und so, dass wir uns anstecken. Und im Sommer ist es dann oftmals wirklich eine Schmierinfektion, dass man das wirklich durch einen Handschlag oder wenn ich eben Gegenstände oder irgendwas angreife, wo ich eben die Viren umhabe, dass ich mich dadurch eben infiziere. Also kann ich sehr, sehr viel vorbeugen, wenn ich eben super Hygienemaßnahmen einnehme oder eben vornehme. Vor allem eben auch im Sommerurlaub.
Eine Magen-Darm-Infektion gehört neben Atemwegserkrankungen zu den häufigsten Diagnosen im Kindesalter. In manchen Ländern der dritten Welt sind Magen-Darm-Infektionen noch immer für eine hohe Kindersterblichkeit verantwortlich. Wie macht sich so eine Infektion bemerkbar, Alexandra?
Naja, das kennt wahrscheinlich jeder, der ein Kind zu Hause hat. Das beginnt meistens, wenn die Kinder dann jammern, sie haben Bauchweh. Das ist sowieso schon was, was man schwer definieren kann. Wo kommt das Bauchweh her? Was verursacht das? Dann ist oft sehr oft Übelkeit dabei. Das heißt, die Kinder haben oft dieses typische schwallartige Erbrechen, dass sie einfach wirklich alles von sich geben, was sie den ganzen Tag gegessen haben. Und dann kommt hin und wieder auch noch Durchfall dazu. Und alles zusammen kann recht dramatisch enden. Es ist vor allem das Thema, dass man sagt, man hat so einen großen Flüssigkeitsverlust. Und wenn das ganz schlimm ist, muss man mit so einem Kind dann auch im Krankenhaus sich einquartieren. Ja. Also Magen-Darm-Infektionen sind gerade bei kleinen Kindern wirklich, wirklich mit Vorsicht zu genießen und immer achtsam, immer ein Auge aufs Kind. Wie verhält sich das Kind? Was passiert? Wie steigert sich der Infekt? Kommt auch noch Fieber dazu? Also da muss man sehr genau achten. Ein kleiner Erwachsener verliert sehr schnell viel Flüssigkeit und der Flüssigkeitsverlust ist bei Kindern und bei kleinen Kindern sehr unangenehm und kann wirklich zum Krankenhausaufenthalt führen.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wann wird so eine Infektion dann wirklich kritisch?
Ich sage immer, Mütter merken das dann immer, wenn es den Kindern nicht gut geht. Viele Kinder sind trotz eines Infekts, wir kennen oft Kinder, also meine eigenen zum Beispiel, die ältere, mit Fieber ist sie noch herumgelaufen, da merkt man gar nichts. Aber man merkt dann, wenn sie ruhig werden, wenn sie leise werden, wenn sie teilweise nicht mehr reagieren, wenn das Gesicht dann eher bleich wird, der Körper wird schlaff, die Kinder hängen dann nur herum, hängen ständig auf der Mama oder vom Papa und lassen sich nur herumtragen. Also umso ruhiger das Kind wird, das gilt aber wirklich auch für alles andere, umso ruhiger das Kind wird, umso gefährlicher wird es und umso dramatischer wird die Situation. Auch bei Verletzungen, wenn sich ein Kind zum Beispiel, wenn es stürzt und schreit und weint und jammert, dann ist alles nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn das Kind ruhig wird. Umso ruhiger die Kinder werden, da muss man dann wirklich sagen, okay, da muss ich jetzt achtsam sein, da kann jetzt irgendwas im Anmarsch sein, was bedrohlich ist.
Welche Maßnahmen rätst du Eltern grundsätzlich bei so Magen-Darm-Geschichten?
Bei Magen-Darm-Geschichte macht man so einen Stufenplan. Als erstes tut man mal schauen, vielleicht kann man es mit einem klassischen Tee ein bisschen den Magen beruhigen. Oft kann es ein verstimmter Magen sein, zu viel Eis gegessen vielleicht oder im Schwimmbad zu viel vom chlorierten Wasser geschluckt oder wie auch immer. Ja. So eine klassische Magen-Darm-Verstimmung, die bei den Kindern recht häufig ist im Sommer, kann man einfach mit Ruhe ein bisschen niederlegen, Bauchel massieren, Wärmeflasche auflegen, trotzdem es warm ist und einfach ein bisschen Ruhe geben. Das ist oft dann schon meistens so eine gute Unterstützung. Vielleicht auch ein paar homöopathische Mittel, die man in der Hausapotheke zu Hause hat, kann man da nehmen, um den Magen ein bisschen zu beruhigen. Wenn Erbrechen auftritt, dann muss man schon mal erstens achtsamer sein. Das ist dann schon die nächste Stufe. Erstens einmal dürfen die Kinder, beim Erbrechen muss man aufpassen, dass sie sich nicht verschlucken, dass es zu keiner Respiration kommt, dass nicht Erbrochenes eingeatmet wird. Also da muss man schon dabei bleiben. Aber Kinder, die erbrechen, sind oft sehr oft schwallartiges Erbrechen. Das heißt, da lässt man das Kind dann meistens eh nicht mehr alleine, weil das merkt man schon, da kommt dann wirklich alles auf einmal gleichzeitig raus. Und dann geht es auch darum, dass man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie was Gröberes im Anmarsch, versucht dann Flüssigkeit zu ersetzen, wieder mit beruhigenden Tees, wenn das Kind dann noch was trinkt. Kalte Getränke beruhigen den Magen oft auch. Das empfehle ich den Müttern auch oft, wenn Kinder im Auto Übelkeit empfinden oder wenn sie so Reiseübelkeit haben. Mhm. Ja, was Kaltes trinken. Möglichst wenig Zucker, wobei Zucker auf der anderen Seite wieder gut für den Kreislauf ist. Da muss man sich so seinen eigenen Modus suchen. Und wenn Durchfall dann dabei ist, dann muss man schon Obacht geben. Also erstens sollte man schauen, wenn Fieber dabei ist, nichts, was stopft, damit die Keime und Bakterien nicht im Körper bleiben. Da muss man dann versuchen, mit Präparaten, die Giftstoffe binden, den Durchfall ein bisschen zu lindern und runterzuholen. Und dann eben je nachdem, was sonst noch für Symptome da sind, wirklich die Apotheke aufsuchen beziehungsweise den Arzt und im schlimmsten Fall einfach die Rettung rufen und mit dem Schraperl ins Kinderspital oder ins Krankenhaus fahren.
Bei Übelkeit ist so ein Klassiker, den man immer wieder hört, Solette und Cola. Ist das wirklich hilfreich?
Ja, es mag noch nicht jeder. Ne? Das Cola hat auf der einen Seite den Vorteil, es ist sehr, sehr viel Zucker. Den Zucker braucht man einfach auch, um den Kreislauf zu stabilisieren. Wenn man Erbrochen und Durchfall, dann fahren halt auch die Kohlenhydrate runter und das kann eben Übelkeit, Schwindel verursachen zusätzlich noch und da haben wir sehr viel Zucker drinnen. Zweitens ist das Cola kalt. Ja, das beruhigt den Magen ein bisschen, es ist Flüssigkeit. Man sagt dann oft, die Kohlensäure ist nicht so gut, das heißt eher aussprudeln vorher. Und die Solette sind das Salz, das uns fehlt, das wir beim Durchfall verloren haben und auch beim Erbrechen verloren. Und es ist so quasi eine Elektrolytmischung, wenn man es jetzt genau nimmt. Man kann aber so eine Elektrolytmischung auch recht einfach machen mit Orangensaft, schwarzem Tee und ein bisschen Salz, normalem Kochsalz. Aber das nehmen die Kinder dann halt oft nicht so gern. Und mit Solette und Cola kommt man halt oft durch, weil das kriegen sie so nicht. Und wenn es ihnen eh nicht gut geht und man bietet ihnen sowas an, das hat auch ein bisschen psychologischer Effekt dabei.
Okay. Was sollte ich im Urlaub unbedingt dabei haben, vor allem dort, wo es nicht die beste medizinische Versorgung gibt?
Magen-Darm-Geschichten, wenn die im Urlaub auftreten, ist es erstens wichtig, Elektrolytlösung mitzunehmen. Das heißt etwas, wo man mit abgekochtem Wasser dann ein Pulver auflösen kann und die Elektrolyte wieder auffüllen kann, die man bei einem Durchfall oder beim Erbrechen verliert. Und zweitens ein Präparat, das die Giftstoffe bindet, das diesen Magen-Darm-Infekt auslöst. Da gibt es verschiedene Präparate für die kleineren, was mit Apfelpektin. Und für die größeren dann schon Tannin- und Gerbstoffpräparate. Diese Präparate haben Wirkstoffe, die einfach eine große Absorptionsfläche haben und die binden die Keime und Bakterien. Nichts nehmen, was stopft, so die klassischen Dinge, wo man sagt für einen Erwachsenen, dass man sagt, man nimmt ein Präparat, das also wirklich einmal den Darm ruhig legt. Davon rate ich bei Kindern total ab, damit diese Keime nicht im Körper bleiben, die müssen raus. Ja?
Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Flugzeug sitzen muss, da haben wir in der Folge der Reiseapotheke gehört, da gibt es so chemische Stoppel. Kann man das dann dem Kind geben, so vorübergehend, oder ist das auch nicht gut?
Also ich rate ab davon.
Okay.
Weil es gibt Präparate, die man auch Kindern geben kann. Ich glaube, ab dem 6. Lebensjahr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber ich rate eher ab davon. Ja.
Also besser sich in der Nähe vom Klo aufhalten, im Fall der Fehler.
Oder einfach eine Windel anziehen.
Okay. Häufig bei Kindern diagnostiziert, ich habe schon erwähnt, sind Atemwegserkrankungen. Die können im Schnitt 5 bis 8 Mal im Jahr auftreten. Warum leiden Kinder im Schnitt viel öfters an Atemwegserkrankungen als Erwachsene?
Also prinzipiell würde ich wirklich sagen, dass wir da halt auch ein gewisses Ansteckungsrisiko haben und die Kids sie einfach untereinander sehr, sehr schnell anstecken, sei es jetzt beim Spielen im Kindergarten und Co. Und wir haben natürlich noch nicht ein ganz, also bei den kleineren haben wir noch nicht ein ganz ausgebautes Immunsystem und Abwehrkräfte. Und somit erwischen sie es halt leider leichter.
Die häufigsten Atemwegserkrankungen bei Kindern sind Bronchitis, Lungenentzündung, RSV, Pseudokrupp und Keuchhusten. Werden die alle unterschiedlich behandelt?
Also prinzipiell, wenn ich einmal von der Symptombehandlung ausgehe, kann ich da schon gleichwertige Präparate einsetzen, dass ich jetzt einfach was nehme, was mir den Schleim ein bisschen löst bei einer Bronchitis oder wenn ich wirklich einen starken Reizhusten habe. Aber wir reden halt da schon teilweise von schweren Erkrankungen. Und wenn es da wirklich auf die Ursachenbekämpfung geht, da werden sie teilweise dann schon spezifischer behandelt.
Schauen wir es uns kurz an. Bronchitis?
Bronchitis, also wenn das jetzt so einhergeht, nehme ich eigentlich hauptsächlich was Schleimlösendes, dass wir den Schleim gut lösen, dass die Kids das abhusten können. Man muss so dazu sagen, bei den Kleineren vielleicht, da schrecken sie manche Eltern, die können das noch nicht so gut heraufhusten, dass sie das wirklich ausspucken, so wie wir Erwachsenen. Und die schlucken das oftmals noch hinunter dann. Das heißt, es kommt dann alles in den Magen, der ganze Schleim. Einerseits haben sie dann weniger Hunger, also dadurch nicht schrecken. Und andererseits, wenn dann wirklich so ein Hustenanfall kommt, wenn sie sehr viel husten müssen, kann das sein, dass sie einfach die ganzen Muskeln um den Magen zusammenziehen und die das dann also Schleim erbrechen. Das hört man hin und wieder, dass sie kommen wirklich, mein Kind hat Schleim erbrochen. Nicht schrecken, das darf bei den Kleineren wirklich so sein. Sollte der Schleim halt natürlich wirklich Richtung Grünfärbung gehen und den Kindern geht es wirklich ganz schlecht, so wie die Alex schon gesagt hat, dass sie ganz matt werden oder sie kriegen Fieber hoch ist, dann muss man halt immer schauen, ob Bakterien dabei sind. Dann kann es eben sein, dass wir ein Antibiotikum brauchen, was dann aber eh über den Arzt geht.
Mhm. Antibiotikum wird man wahrscheinlich auch bei der Lungenentzündung brauchen.
Genau.
Wie also erkenne ich eine Lungenentzündung?
Es ist immer schwierig. Oftmals geht das eh mit den gleichwertigen Symptomen einher, aber es gibt dann halt auch mal, ja, wie soll man sagen, ein bisschen so versteckte Symptome, die kalte Lungenentzündung, die man nicht sofort vielleicht merkt. Meistens fängt das eher auch mit so einem Stadium mit Husten und so an. Und wenn es dann halt einfach wirklich oftmals nicht besser wird, wird das dann meistens vom Arzt diagnostiziert, übers Blut eben auch. Die meisten Kinderärzte haben das wirklich schon, dass man wirklich Entzündungswerte und so anschaut, wirklich nur mit einem Piekser sozusagen. Mhm. Aber es ist eben nicht so ohne. Das gleiche wie der Keuchhusten. Ich habe vorhin eigentlich gerade zufällig erst eine Kundin gehabt, die erzählte, dass ihr Kind jetzt eben heuer Keuchhusten gehabt hat, obwohl sie eben geimpft sind, beide Kinder. Und das ist wirklich auch eben was man, mir kommt vor, heuer ist das sehr stark aufgetreten, was man immer wieder gemerkt hat. Und das ist aber wirklich dann der bellende Husten, der einfach auch gar nicht abreißt, oftmals dann mit Fieber einhergeht, hohem, wo die Kinder dann so reagieren, kann ich dann aber eigentlich auch nur mit einem Bluttest feststellen wirklich. Und da kriege ich dann aber im Endeffekt auch ein Antibiotikum, wenn es dann wirklich so weit ist und so akut ist.
Der bellende Husten ist aber auch typisch bei Pseudokrupp, oder?
Genau. Also Pseudokrupp ist dann wirklich eine typische Kinderkrankheit. Das hat ein bisschen mit dem Kehlkopf zu tun. Der da, wir sagen immer so umgesprochen, der macht dann so zu. Und wenn ich da wirklich schon verschleimt bin und die Kinder bekommen so einen Hustenanfall, dann kann sich der so zusammenziehen oder die Muskulatur und dann kriegen die Kids wirklich überhaupt keine Luft mehr. Das merkt man vorher eigentlich schon, wenn sie immer so atmen, das röchelt schon so und man kennt seine Kinder. Weil wenn sie dann in so einen Anfall, man sagt das wirklich Pseudokrupp-Anfall hineinfallen, dann macht das eben zu und dann haben sie wirklich starke Atemprobleme. Aber mit dem Pseudokrupp ist halt wirklich nicht mehr zum Spaßen. Da brauche ich dann eigentlich schon wirklich Notfallpräparate daheim, aber mit dem kann ich es dann gut in den Griff kriegen. Aber da hilft mir dann nicht so ein normaler Hustensaft, den ich bei einer Bronchitis zuerst im Schleim löse am Tag ohne weiteres. Aber wenn es wirklich zum Anfall kommt, dann arbeitet man schon meistens mit einem Cortison, was wirklich schön wieder schnell alles aufmacht, dass es dem Kind wieder gut geht dann, dass es wieder gut Luft bekommt.
Und was ist RSV?
RSV ist im Endeffekt auch eine Viruserkrankung, die die Atemwege betrifft. Man muss sagen, dass die Kids das sehr oft und sehr viel haben. Es zeichnet sie eigentlich auch wirklich durch ähnliche Symptome ab wie ein normaler Schnupfen, aber nur die ganz Kleinen können da sehr, sehr stark drauf reagieren. Also vor allem die Babys, die werden dann so verschleimt, dass sie einfach wirklich wenig Sauerstoff dann mehr über die Lunge aufnehmen können. Und das ist dann wirklich schon gefährlich. Und das ist dann halt auch wieder der Punkt, wo man sagt, man muss dann ins Krankenhaus gehen, dass sie dann einfach da Unterstützung bekommen, weil sie es eben auch noch nicht gut abhusten können. Bei den Größeren dann wird man nicht mehr wirklich so einen Unterschied merken, wenn man keine Vorerkrankungen hat, ob es jetzt ein RSV ist oder andere Rhinoviren zum Beispiel.
Für diese viralen Infektionen gibt es auch die Möglichkeit, einen Test für zu Hause sich zu organisieren. Das sind Abstrichtests, wie wir es von Corona-Tests kennen. Und das ist ein Wangenabstrich, den man auch bei den kleinen Babys machen kann, wo man selber zu Hause schauen kann, ist das jetzt eine Corona-Infektion oder Influenza oder RSV. Und das ist was, was man sich eigentlich wirklich als Haushalt nach Hause legen kann, so ein Dreifachtest. Dann kann man im Notfall immer recht früh, im frühen Stadium schon sehen, welche Art von Infektion hier vorliegt. Und die Testung, die der Kinderarzt oder der Hausarzt durchführt, das sind Tests, wo man aus dem Blut Entzündungswerte feststellt und je nach den Entzündungswerten kann man dann rückschließen, ist es jetzt schon eine sehr hochgradige Entzündung, deutet mit den Symptomen gemeinsam auf eine Lungenentzündung hin oder andere Dinge. Diese Entzündungswerte kann man auch aus der Fingerbeere machen und das wäre eventuell auch, wenn man Wochenende zum Beispiel jetzt einmal niemand erreicht, in manchen Apotheken bereits möglich.
Also wenn ich mir so einen Dreifachtest holen möchte bei der Apotheke, wie heißt der genau?
Dreifachtest. Okay, es gibt verschiedene Anbieter. Also es ist ein Dreifachtest, Influenza, RSV und Corona.
Alles klar, Dreifachtest. Werde ich mir merken. Kann ich das Risiko, dass mein Kind eine Atemwegserkrankung bekommt, irgendwie präventiv senken?
Also prinzipiell kann ich natürlich immer was fürs Immunsystem tun, dass wir einfach sagen, wir stärken das Immunsystem von den Kids, sei es jetzt einfach mit Mineralstoff und Vitaminen, wenn man einfach, weil ich kenne, sorry, aber ein bisschen über dreijähriges Kind daheim, jetzt haben wir in der Phase, dass Obst und Gemüse uncool wird und wir das nicht mehr essen wollen, kann ich sie natürlich schon unterstützen, dass ich einfach sage, ich führe die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente zu, dass das Immunsystem einerseits gut arbeiten kann. Es gibt dann aber natürlich andere pflanzliche Hilfsstoffe, dass ich wirklich sage, wo ich Erkältungskrankheiten sehr, sehr gut abfangen kann. Die gibt mir jetzt nicht ganz im Vorhinein präventiv, aber sobald ich eigentlich irgendwas merke, dass ich da was anbahne, sei es Schnupfen oder Husten, kann man sehr gut mit der Kaplan-Pelagonie zum Beispiel arbeiten. Das ist wirklich für Kinder zugelassen eben auch. Und da habe ich einerseits einen Immunsystem-Boost drinnen, dass das Immunsystem ein bisschen besser arbeitet, gleichzeitig aber eben auch ein bisschen was Antibakterielles drin, ein bisschen antiviral und eben auch ein bisschen was Schleimlösendes Richtung Bronchitis gehen schon. Und da kann ich die Kids eigentlich auch gut so unterstützen. Oder wenn ich wirklich oftmals zu Atemwegserkrankungen oder Halswehproblemen neige, dann gibt es mittlerweile auch Präparate, dass ich mir wirklich sozusagen meine Mundflora stärke. Es kennen die meisten eigentlich schon, dass ich was für meinen Darm einnehme und den eben stärke. Das gibt es mittlerweile auch für den Mund, wo man eben sagt, ich baue da wirklich ein super Schutzschild auf, dass sie die Bakterien und die Viren da auch nicht so gut anhaften können. Ist auch schon für die Kleinsten, die halt lutschen können, schmeckt gut nach Erdbeer. Und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen schon gemacht damit.
Okay.
Dass man das so ein bisschen vorbeugt.
Es empfiehlt sich immer gleich in der Vorurlaubszeit, weil Kinder werden meistens vor dem Urlaub oder im Urlaub krank. Am Woche, 14 Tage, bevor die Urlaubsreise losgeht, am besten ein bisschen was fürs Immunsystem tun, nicht viel über die Reise reden, dann ist der Reisefieber nicht so groß und dann kann man getrost in den Urlaub.
Also was gehört jetzt in Bezug auf Atemwegserkrankungen unbedingt in die Kinderapotheke?
Also ich würde eben einmal wirklich ein Produkt mit Kaplan-Pelagonie daheim haben, weil ich eben was fürs Immunsystem habe und es wirklich einfach sehr breit wirkt. Dann würde ich natürlich immer was daheim haben, was fiebersenkend wirkt. Das natürlich dann entsprechend dem Alter, ob es jetzt Zäpfchen sind oder ein Saft. Falls eben Fieber oder Schmerzen dazukommen, dann würde ich immer daheim haben einen Hustensaft, der einfach wirklich so gut schleimlösend ist, dass das sich einfach lockert, dass die Kids das heraufhusten können und dann natürlich vielleicht einen reizstillenden Hustensaft, dass dann eben auch die Nächte wieder erholsam sind, dass sie gut schlafen können. Gibt es mittlerweile auch, wenn ich es nur hin und wieder brauche, so schön einzeln abgepackt, dass ich nicht oftmals die ganze Flasche anbrauchen muss und ein Nasenspray. Dass die Kids Luft kriegen.
Okay. Und weil ich nicht einen ganzen Koffer mit Medikamenten mit in den Urlaub nehmen kann, was würdest du da unbedingt mitnehmen in den Urlaub?
Also, wir haben wirklich immer mit das Kaplan-Pelagonium-Präparat, weil ich da einerseits im Immunsystem habe und Schleimlösung, dann Fiebersenker muss immer dabei sein, sei es jetzt egal durch was, Schmerzmittel und Fiebersenkung sozusagen. Und dann vielleicht noch eben so was Reizstillendes. Aber wie gesagt, dann nehme ich auch meistens nicht die ganze Flasche mit, sondern wirklich so einzeln abgefüllt sind die wirklich. Da haben wir so 2-3 Sachets mit, dass man das einfach als Reserve mit hat.
Dieses schwierige Wort Kaplan.
Kaplan-Pelagonie.
Gibt es da ein anderes Wort dafür? Weil das
wenn man einfach in die Apotheke kommt und man sagt, ich brauche was Immunsystem stärken, das was Pflanzliches, glaube ich, wissen alle meine Kollegen und Kolleginnen, was sie meinen. gibt es in Tropfenform, in Saftform. Und da bin ich wirklich sehr davon überzeugt, hat dann schon sehr oft den Urlaub oder eben auch daheim andere Festivitäten gerettet.
Vielleicht merkt man sich die Pelagonie, das ist ja früher genau. mal eine alte Balkonpflanze, das ist die Kappland.
Okay.
Was ich noch vielleicht ergänzen möchte, für die ganz kleinen Wurzel, wenn die oft wirklich so Atemprobleme haben, empfehlen sich auch oft wärmende Wickel. Da gibt es auch Präparate, die wir in den Apotheken anbieten, die schon fix fertig vorbereitet sind, wo man wirklich einen richtigen Stoffwickel hat, wo man entweder mit ätherischen Ölen oder mit Salben, die man auftragt und die man einfach wirklich so um den Brustkorb herum wie so eine Art Bandage macht. Und diese Wärme und die ätherischen Öle dringen dann durch die Haut durch und lösen dann auch sehr oft den Schleim. Das ist oft für die Kleinen sehr, sehr angenehm. Und die Wickeltechnik ist ganz was Altes, ist ein altes Hausmittel. Und damit es einfacher wird und praktischer wird, gibt es da fertige Wickel, wo man einfach nur mehr die Einlagen ändert. Das ist oft eine sehr gute Ergänzung, wo man diesen oft sehr hart sitzenden, schweren Husten, der die Kinder oft sehr belastet und wo man als Papa und Mama oft wirklich beim Zuhören, wo es einem schon wehtut, wo man wirklich eine gute Unterstützung bringen kann. Da haben wir eine Firma, eine steirische Firma, die da wirklich speziell auf diese alte Wickeltechnik eingeht und diese Wickel werden sehr gerne verwendet in den Haushalten, wo es ganz kleine Kinder gibt. Gibt es nicht nur für die Brust, die gibt es auch für die Ohren, wenn es Ohrenschmerzen gibt, Ohrenwickel oder eben die klassischen Fieberwickel, die man oft von zu Hause noch kennt, Essigbatscherl oder so. Es gibt fertige Wickel, die man einfach wirklich dann nur in bunten, netten, ansprechenden Farben umherum wickelt. Und der Brustwickel ist gerade bei Atemwegsinfekten sehr, sehr gut und wirkt wirklich toll und ist sehr angenehm.
Ja. Feuchte Handtücher aufhängen, hört man auch immer.
Ja, das ist die trockene Luft reizt natürlich. Ja. Also die feuchten Handtücher bringen einfach Luftfeuchtigkeit herein und man kann dann vielleicht noch ein bisschen an Eukalyptus draufgeben. Wenn ganz kleine Kinder da sind, empfehle ich Eukalyptus radiata. Das ist ein spezieller Eukalyptus, der nicht so reizt. Der hat aber andere Inhaltsstoffe, die einfach die empfindliche Kinderhaut und Kinderschleimhaut nicht reizt. Und damit kann man den Raum ein bisschen befeuchten und gleichzeitig auch antiviral wirken und antibakteriell und die mucillare Clearance wird angeregt, das heißt die Flimmerhärchen auf der Schleimhaut werden durch die Wirkstoffe der ätherischen Öle angeregt und sind hochaktiv und transportieren dadurch die Keime und Bakterien schneller hinaus. Das ist wie so ein kleiner Besen, der da zusammenkehrt.
Und was auch immer wieder empfohlen wird, ist fahrt mit dem Kind irgendwo auf den Berg. Ist das nach wie vor so? Oder? Das
kommt ein bisschen drauf an. Ne? Bei den Kindern auf den Berg fahren hängt es ja oft mit dem allergischen Asthma zusammen. Weil wenn herunten schon Dinge blühen und gedeihen, die das Asthma eventuell auslösen, fährt man einfach höher hinauf, da blüht das Zeug noch nicht. Und dann hat man mal einen Tag ohne Pollen und dass man Asthma eben nicht auslöst. Und es ist vor allem auch die kühlere Luft. Es ist oft, wenn es so warm ist, dann ist auch gerade zum Beispiel bei den Pseudogrupp-Kindern, sagt man immer, lasst die Kinder in den Kühlschrank reinatmen oder stellt euch mit dem Kind vorm Kühlschrank, die kalte Luft beruhigt das. Dieses Zumachen des Kehlkopfs, das die Linda vorher erwähnt hat, ist eine Entzündung des Kehlkopfs. Da schwillt einfach die Schleimhaut so an. Ne? Darum wirkt auch das Cortison so gut, weil das entzündungshemmend ist. Aber wenn das so angeschwollen ist, das kennt man ja, kühlend ist abschwellen. Das heißt, man nimmt das Kind, richtet es auf, damit es so im Liegen ist sowieso immer alles schlimmer. Das Aufrichten ist auch schon leichter mit der Luft, dann geht man zum Kühlschrank oder wenn eine kalte Nacht ist, macht die Balkontür auf und lasst das Kind dann mal ein paar Atemzüge kalte Luft einatmen. Das lindert dann oft schon, weil das einfach wirklich abschwellend wirkt. Ja. Und das ist halt auch mit der Höhe zu verstehen. Ansonsten ist die Luft natürlich in der Höhe und am Berg weniger Staub, weniger Feinstaub. Das spielt alles auch damit eine Rolle. Es ist einfach gesünder auf der Alm.
Okay. Was bewirken Brustsalben?
Also, ich habe auch in den ganzen Brustsalben auch ätherische Öle drinnen, die dann eben sozusagen ein bisschen einziehen und mir den Husten somit eben auch erleichtern. Ich kann das wirklich von klein auf verwenden. Gleichzeitig macht mir das ätherische Öl auch ein bisschen die Nase dann frei, dass die Kids wieder ein bisschen besser Luft bekommen. Man kann das wirklich auf der Brust verwenden, aber auch am Rücken. Oder es gibt dann auch spezielle, die sind ein bisschen milder, die kann ich auch immer unter die Nase geben, dass man das eben dadurch eben unterstützen. Das sieht ja der Husten ein bisschen löst und ich muss auch wieder sagen, da hängt auch wieder ein bisschen, finde ich persönlich, die psychische Komponente dabei, weil gefühlt jeder kann sich daran erinnern, dass die Mama oder der Papa einen damit eingeschmiert hat und dann hat man gleich wieder die Verbindung und dann geht's halt einmal gleich wieder besser. Es geht da halt oftmals auch um die Zuwendung, Zuneigung, dass man sich wirklich die Zeit nimmt und das eben einschmiert, eben theoretisch dann auch in der Kombination mit den Brustwickeln.
Ich habe sogar noch den Geruch in der Nase.
Den kennt jeder, ja. Ist so.
Babyluft. Es sind aber auch gewisse Reflexzonen, die man damit anregt, vor allem wenn man den Rest vom Babyluft, das die Mama noch auf den Händen hat oder welche Erkältungssalbe auch immer, ein bisschen auf die Fußsohlen drauf gibt. Also so, das ist immer das Abschluss, dass man da den Rest drauf cremt. Und da sind die Fußreflexzonen, werden dadurch aktiviert durch die ätherischen Öle. Und das hat auch noch einen lindernden Effekt. Also das hat mehrere Faktoren. Mhm. Aber die Zuwendung, da gebe ich der Lina recht, das ist halt einfach Ei.
Etwas, das Kinder das ganze Jahr über begleitet, sind Erkältungen mit ihren typischen Symptomen wie Schnupfen und Husten. Wie kann ich meinem Kind solche Tage möglichst angenehm gestalten und wie bekomme ich Erkältungen bei Kindern am schnellsten weg?
Das ist jetzt sauber Mittel, hättest du jetzt gern schon.
Ja.
Wir wissen selber als erwachsene Menschen, wenn wir Husten oder Schnupfen haben, das ist extrem unangenehm. Ja, die Nase ist zu, ich kriege keine Luft, es zipft mir alles an, zusätzlich habe ich dann vielleicht noch Gliederschmerzen oder was halt alles mit so einer Erkältung einhergeht. Die meisten Kinder haben Fieber dabei. Der kindliche Körper reagiert, indem er Bakterien und Viren einfach durch Erhöhung der Körpertemperatur vernichten will. Ja, das ist so quasi die Feuerpolizei. Mhm. Mit einem Fieberschub. Es gibt Kinder, die weniger hoch fiebern. Es gibt Kinder, die fiebern immens hoch und haben gleich einmal 40, 45, wo dann schon alle Alarmglocken chinnen und sind aber dabei noch nicht einmal so richtig krank. Ja, das ist so ein individuelles Geschehen, das wo jeder Körper anders drauf reagiert. Aber alles zusammen bedeutet einfach, der Körper arbeitet und das Immunsystem arbeitet auf Hochtouren. Ja, das heißt, wichtig ist Ruhe. Die Kinder brauchen Ruhe, einen ruhigen Raum, einen kühlen Raum, nicht zu sehr überhitzen. Sie sollen jetzt nicht möglichst herumlaufen oder irgendwelche hektischen Aktivitäten tun. Niederlegen, der oft ein bisschen angeprangerte Fernseher mit irgendwelchen Kinderfilmen ist dann oft auch was, was die Kinder ein bisschen runterholt. Zuwendung von Mama und Papa, Geschichten vorlesen, Kassetten anhören, einfach zur Ruhe kommen. Die Linda lacht, weil ich, nachdem sie ja meine Nichte ist, die Linda hat sie ja auch in Krankenphasen erlebt und wir haben immer dann Benjamin Blümchen angehört, wenn sie krank waren.
Und gleichzeitig habe ich ein bisschen wegen den Kassetten gelacht. Also, als das heute ein Kind sagt, das war.
Was ist eine Kassette? Ja gut, dann machst du halt einen Download. Aber Benjamin Blümchen gibt es immer noch, hoffe ich. Ja?
Auf Spotify.
Auf Spotify. Also gut, Tröre. Legen wir uns auf Tröre, wo auch immer. Gut, also wie gesagt, die Ruhe ist ganz wichtig. Wichtig ist dann auch die Kühlung. Ja, wenn so ein kindlicher Körper überhitzt, sollte man ihn runterkühlen. Das heißt eher kühle Getränke, nicht heiße Tees, die trinken die Kinder dann meistens eh nicht. Aber so lauwarm, mundwarm geht schon oder eher was Kühlendes. Ja, einfach die Körpertemperatur senken, die klassischen kalten Wickel, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Und die Symptome bei den Kindern, vor allem wenn sie auf die Nase und auf die Atemwege konzentriert sind, ist das Wichtigste, dass die Nase frei ist. Im kindlichen Kopf ist die Verbindung zwischen Nase, Ohr und Mundrachen relativ kurz. Wir haben hier eine Verbindung als Dachschröhre und andere Verbindungskanäle und der Kopf des Kindes ist so klein, dass alles so eng beieinander ist. Eine verstopfte Nase führt sehr oft zu einem Unterdruck in den Ohren und dadurch ist dann schon die Mittelohrentzündung vorprogrammiert und die ist sehr, sehr schmerzhaft und tut den Kindern sehr, sehr weh und ist oft sehr langwierig und kann auch chronisch werden, wenn es immer wieder auftritt und das macht massive Beschwerden bei den Kindern. Die Augen, die Verbindung zu den Augen ist sehr kurz. Das heißt, die Augen tränen eher oft. Säuglinge haben dann oft so verstopften Tränenkanal. Also das spielt alles zusammen, weil wir hier so einen engen Raum haben. Das heißt, es ist immer wichtig, nasefrei ist für ein Kind das Wichtigste, weil damit verbunden ist alles andere gut durchlüftet und hier können durch Lüftung Keime und Bakterien gut abtransportiert werden. Also wichtig ist Temperatur runter, mit Hausmitteln, wenn es noch geht, und sonst mit einem Fiebersafterl oder Zäpfchen. Nase frei, ganz wichtig. Und dann eben schauen, dass Kinder, wenn sie liegen und Ruhe geben, nicht ganz flach liegen. Ich sage immer, stellst die Matratze ein bisschen schräg, eine Wolldecke zusammenrollen, unter die Matratze reinlegen, dass die Matratze ein bisschen schräg steht. Dann sind die Kinder ein bisschen aufgerichtet und kriegen leichter Luft. Und dann einfach Zeit nehmen und Ruhe geben. Geschichten vorlesen und Benjamin Blümchen.
Die Kleinen tauschen auch in Kindergärten und Schulen fleißig ihre Viren aus. Wie erkenne ich, ob mein Kind fit genug ist, um in den Kindergarten oder zur Schule zu gehen?
Es gibt eine alte Hausregel, die hat mir meine Mutter und meine Großmutter immer gesagt, man ist mindestens einen Tag fieberfrei. Also wenn ein Kind Fieber hat, muss es mindestens einen Tag fieberfrei sein, erst dann darf es wieder in Kindergarten und Schule gehen. So hat man das früher gehandhabt, als meine Kinder klein waren. Jetzt kommt gleich die junge Mama, die sagt das vielleicht ein bisschen anders. Aber heute ist es oft schon so, dass die Mamas dann berufstätig sind, die Papas auch nicht immer Zeit haben. Das heißt, man geht dann eigentlich wieder schneller in den Kindergarten und in die Schule. Das ist so meine Beobachtung.
Ja, und dann schnupfen haben es Gefühlte jeden Tag.
Also jeden Tag. Man kann sie nicht immer zu Hause lassen. Aber ein bisschen aufs Bauchgefühl hören. Schauen wir mal, wie geht's dem Kind? Wenn ich das Gefühl habe, der ist eigentlich eh fit, obwohl er einen Schnupfen hat, ist halt immer die Frage, infiziert er dann noch andere, wenn er dann im Kindergarten herum rotzt und schnupft oder in der Schule. Das ist ein bisschen so ein Bauchgefühl. Das muss man eigentlich selber entscheiden. Es ist ganz individuell. Wenn es dem Kind gut geht, es mag wieder essen, es mag wieder trinken, dann steht der Schule und dem Kindergarten eigentlich nichts im Weg. Ein bisschen beobachten, schauen, wie es tut und dann ein bisschen umhören, auch was im Kindergarten oder in der Schule überhaupt los ist. Nicht, dass man dann in die Schule, in den Kindergarten geht, dort ist wieder ein anderer Virus im Umlauf und sie holen sich schon den nächsten Infekt. Also da muss man sich ein bisschen kurzschließen, ein bisschen genauer hinschauen. Aber das wird meistens eh gut gemacht. Also ich sehe da eigentlich kein Thema. Das machen die Mamas und Papas super.
In der heißen Jahreszeit sollte auch die Kinderapotheke angepasst werden. Linda, was braucht es denn unbedingt für den Sommer?
Für den Sommer Präparate für Insektenstiche. Also das ist wirklich ein großes Thema. Und natürlich der Sonnenschutz. Mhm. Also ich finde wirklich, das sind die zwei Präparate, die im Sommer nicht fehlen dürfen.
Okay. Insektenstiche sind für Jung und Alt extrem unangenehm. Wenn es juckt, will man sich natürlich als erste Reaktion kratzen. Aber erzähl das einmal dem Kind, dass es sich nicht kratzen soll. Wie kann man den Juckreiz lindern?
Also, man kann da einerseits sehr gut vorbeugend arbeiten. Es gibt da wirklich schon sehr viele Sachen, dass ich wirklich mit einem Anti-Insektenspray arbeite, dass ich schaue, dass es gar nicht so weit kommt. Vor allem eben im Urlaub zum Beispiel, wenn man am Abend noch unterwegs ist. Natürlich, wir haben es daheim auch. Immer kann man es nicht vorbeugen. Und dann, wie gesagt, meine ist jetzt 3 Jahre alt. Wenn sie kratzt, ja, schwierig jetzt zu sagen, dass ich es nicht tun kann. Kühl auflegen kann oftmals wirklich sehr gut helfen. Dadurch kann ich den Juckreiz sehr gut nehmen. Oder eben, was ich auch sehr gut finde, es gibt so Plastik-Igelbälle, die so die Stacheln heraus haben. Und mit dem kann man auch so ein bisschen drüber gehen. Dadurch kratze ich die Haut, aber nicht auf, habe aber trotzdem den Effekt, dass ich halt ein bisschen den Juckreiz eben lindere. Und dann würde ich, es gibt wirklich super Präparate, einerseits auch auf der pflanzlichen Ebene, die einerseits ein bisschen kühlend wirken können oder eben dann auch schon Präparate, wo ich wirklich einen Wirkstoff drinnen habe, die eben uns auch den Juckreiz nehmen, aber auch die Rötung oder ein bisschen das Geschwollene. Man kann auch so eine Salbe oftmals sehr gut im Kühlschrank aufbewahren, vor allem im Sommer sehr angenehm, weil wenn ich dann wirklich schon was sehr Plagerndes habe, was mich sehr juckt und ich gebe das dann hinauf, dann ist das Gel eben gleichzeitig noch einmal kühler und dann habe ich gleich den doppelten Effekt.
Und was wir auch schon gelernt haben in einer der letzten Folgen, diese Thermosticks.
Genau, gibt es mittlerweile wirklich als Stift sehr praktisch zum Mitnehmen oder wirklich schon fürs Handy, weil das nochmal hineinklipse sozusagen, halte ich sofort hinauf. Also ich bin da wirklich ein sehr großer Fan, zum Beispiel auch bei Bienenstichen, weil man das wirklich sehr schnell merkt.
Bist du ein Fan von Bienenstichen?
Nein, ich bin ein Fan von diesen Präparaten bei Bienenstichen. Also mein Mann hat es jetzt verordnet bekommen, weil es Imker ist. Weil das immer schlecht ausgegangen ist, weil wichtig ist, dass ich das wirklich relativ schnell mache. Und ich finde das deswegen auch sehr praktisch mit dem Handy, weil heutzutage hat irgendwie gefühlt jeder sein Handy immer und überall mit, dass ich das dann eben gleich hinaufgeben kann und die Wärme zerstört mir da die Eiweißstoffe vom Gift und dadurch kann es dann gar nicht so stark zu einer Schwellung, Rötung oder zum Juckreiz eben kommen.
Das ist eben auch vorbei. Funktioniert sehr gut. Ich habe es auch schon verwendet.
Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr in der Folge zum Thema Allergien nachhören. Thema Sonnenbrände. Unbedingt vermeiden, eh klar. Sollte es trotzdem passieren, wie behandle ich einen Sonnenbrand bei einem Kind am besten?
Es soll nicht passieren. Das ist einmal das Wichtigste. Also wenn es wirklich jetzt dann wieder aller Vorkehrungen doch passiert, ist einmal das Wichtigste, raus aus der Sonne, sobald man merkt, dass da irgendwie Errötung auftritt und kühlen. Also schattiger, dunkler Raum, kühlen, kalte Kompressen einmal als erste Soforthilfe. Man kann mit kühlenden Gels arbeiten. Aloe Vera ist hier ein Mittel, das sehr bekannt ist. Da gibt's Sprays und Gele, die man auftragen kann. Es gibt spezielle Präparate von den verschiedenen Sonnenproduktfirmen, die so After Sun und SOS Repair Gele haben, wo man sofort kühlend die Haut beruhigt. Diese Entzündung der Haut, ein Sonnenbrand ist ja nichts anderes als eine Entzündung der Haut, sofort entgegenwirkt durch Kühlen. Bei ganz schlimmen Sonnenbränden, die teilweise dann sogar zu Fieberschüben führen können, muss man auch was Fiebersenkendes und Entzündungshemmendes einnehmen. Bei Kindern sollte das hoffentlich nicht der Fall sein, aber ich hatte vorher gesehen einen Fall von einem Kunden, der einfach wirklich schon massives Fieber kriegt und einen richtigen Sonnenstich mit Kopfschmerzen und allem drum und dran. Also das kann wirklich sehr unangenehm sein. Da ist einfach wichtig, eben entzündungshemmend und fiebersenkend zu arbeiten. Aber sonst lokal kühlend, kalte Kompressen, Gele, die beinhalten dann oft auch pflegende Stoffe, die die Haut eben auch beruhigen und die Entzündung runterholen.
Da gibt es ja auch so Antihistamin-Gele bei Sonnenbrand und auch Insektenstichen. Wann verwendet man die?
Das Antihistamin ist einfach auch etwas gegen eine allergische Reaktion und das empfehle ich persönlich wirklich, wenn so eine Sonnenallergie auftritt. Ja, das ist ja sehr oft, wenn man zu viel Sonne erwischt hat, dass dann so Pusteln auffahren, die dann auch sehr jucken und sehr unangenehm sind. Einfach zu viel an Sonne mit einer Überempfindlichkeit gegen Sonnenlicht. Es muss nicht immer ein Sonnenbrand sein, es kann auch einfach wirklich so eine Sonnenallergie sein. Da verwendet man diese Antihistamin-Gele. An und für sich ist einfach etwas Kühlendes das Wichtigste beim klassischen Sonnenbrand.
Macht Sinn, diese Gele in den Kühlschrank zu legen?
Bringt genauso was wie beim Insektenstich. Umso kälter das ist, umso angenehmer und umso schneller geht die Entzündung dann auch wieder weg. Es gibt After-Sun-Gele, die auch sogenannte Repair-Enzyme drinnen haben. Durch den Sonnenbrand kommt es ja zu Entartungen in der Zelle. Das kann ja auch, wenn man regelmäßig Sonnenbrände hat, zu Zellschäden führen, die dann infolge davon eventuell irgendwann einmal sogar zu einem Hautkrebs führen können. Und deswegen haben sich findige Firmen dieses Repair-Enzym aus einem Kaktus isoliert und der kann solche Zellschäden wieder reparieren. Da gibt es ein Präparat, das an der Grazer Hautklinik sogar entwickelt wurde und getestet wurde und das sollte man dann eine Zeit lang hinten nach auftragen, um solche Sonnenschäden wieder bis zu einem gewissen Grad zu reparieren.
Gibt es für Kinder eine Maximalaufenthaltsdauer in der Sonne, so pro Tag?
Es hängt vom Hauttyp ab. Es ist jetzt ein Unterschied, ob man eher dunkel ist. Und das gibt es auch bei Kindern, die ein dunkleres Inkarnat haben. Oder eben ganz hellhäutige, blonde oder rothaarige Kinder. Die sind überhaupt die Ärmsten. Es gibt eine Eigenschutzzeit der Haut. Das gilt für Kinder gleich wie für Erwachsene. Aber für die Kinder gilt die besondere Regel, nie in der Mittagszeit, nie ohne Schutz am Kopf. Und wenn die Kinder schon einmal wirklich eine Stunde in der Sonne waren mit Sonnenschutz, davon gehe ich sowieso immer aus, ist es auch wichtig, sie aus dem Wasser zu holen. Wenn sie gerade im Wasser sind, dann muss man sowieso nachcremen und da gleich mal ein bisschen Pause einlegen. Nie in der Mittagszeit.
Okay. Vor kurzem ist ein Ökotest zu Sonnencremen für Kinder veröffentlicht worden. Was ist dabei rausgekommen, Linda?
Also prinzipiell haben sie sich im Ökotest darauf fokussiert, dass Anfang des Jahres Urinproben genommen worden sind von Kindern und da haben sie eine Verbindung festgestellt, die eben schon seit längerem eigentlich besorgniserregend ist und seit 2019 sogar in der EU verboten ist. Und dann haben sie sich halt auf die Suche gemacht, wie kann es dann eben sein, dass das eben im Kinderurin eben auftaucht. Und dann ist man darauf gestoßen, dass es sozusagen andere Stoffe gibt, die eben in Sonnencremes vorkommen können, die dann im Körper umgewandelt werden zu dieser bösen Substanz, sagen wir jetzt einfach einmal.
Kann man irgendwie erklären, was das verursacht im Körper oder warum diese Substanz
so schädlich ist? Also sie wirkt im Körper, sie kann eben einerseits hormonell wirksam sein und es kann auf lange Sicht eben zu Fruchtbarkeitsschäden führen. Genau. Und deswegen hat man sich dann auf die Suche gemacht, wie das eben sein kann, dass das Kindergartenkinder sogar im Urin haben. Und die Mütter haben dann im Vorhinein sogar ausfüllen müssen, ob sie die Kinder zum Beispiel ein paar Tage vorher schon mit Sonnencreme eingecremt haben oder nicht. Und dann hat man irgendwie darauf geschlossen, dass es sogar bei den Kindern, die eigentlich brav eingecremt waren, minimal erhöht waren noch einmal. Und es ist einfach immer so, die Sonnencremes stehen immer wieder, muss man sagen, unter der Lupe gewisse UV-Filter, die ich ja eigentlich brauche, um einen guten Schutz zu haben, sind mittlerweile eben auch schon verboten worden, weil sie eben auch korallenschädlich sind und man da auch immer wieder drauf gekommen ist, dass sie eben hormonell wirksam sein können. Ich betone das extra wirklich noch einmal, es gibt nichts noch, was wirklich, es ist alles im Verdacht, dass es schädlich sein könnte. Die EU hat da teilweise eh auch schon darauf reagiert, dass sie eben verboten worden sind oder dass es eben maximale Werte gibt. Und es gibt einen neuen UV-Filter, den jetzt die meisten Präparate verwenden. Und der kann als technische Verunreinigung was dabei haben, was dann im Körper zu dieser Substanz umgewandelt werden kann. Und da haben sie das dann speziell unter die Lupe genommen und da sind dann einige Werte oder einige Sonnencremes mit gewissen Werten aufgefallen. Sie betonen aber selber eigentlich, dass es nur in Spuren vorkommt und dass auch sogar die Sonnencreme, die am allerschlechtesten abgeschnitten hat in diesem Test, unbedenklich ist für die Kinder. Man müsste da täglich 1 Kilo von dieser Creme auf die Kinderhaut auftragen, um irgendwelche Schäden beim Kind hervorzurufen oder irgendwie die maximalen Dosen zu erreichen, wo man eigentlich sagt, ab wann es gesundheitsschädlich sein kann. Und sie bestehen eigentlich wirklich da weiterhin drauf, sein Kind trotzdem einzucremen und sich von dem jetzt nicht verunsichern zu lassen, bevor ich mein Kind ohne Sonnenschutz hinausschicke und ich dann eigentlich, das ist wirklich bewiesen, dass da die Kinder, umso öfter ich einen Sonnenbrand im Kindesalter habe, dass mein Hautkrebsrisiko wirklich steigen kann. Und bei den Kids kann das eben sehr schnell vorkommen, weil die Haut einfach noch viel dünner ist. Sie haben eine dünnere Hornhautschicht wie wir Erwachsenen und die neigen noch schneller zu Sonnenbränden. Und wichtig ist da auch zu vergleichen, also sie haben sie eben sehr auf diese Substanz spezialisiert, aber sie haben zum Beispiel nicht dann wirklich verglichen, welche UV-Filter habe ich drinnen, wie lange Schutzzeit gewähren mir die wirklich. Also das ist oftmals sehr schwierig. In der Hinsicht von dieser Substanz kann ich diesen Test schon wahrnehmen. Man muss dann aber auch wirklich vergleichen, wie lang habe ich da mal Schutzzeit? Haltet der wirklich gut? Ist er abreibungsfest? Ist er wasserfest? Also man soll es jetzt nicht nur auf das fokussieren und dann natürlich schon das gute Präparat für die Kinderhaut heraussuchen. Jeder kennt das, sein Kind dann eh selber, ist er sensibel oder nicht. Aber man soll sich vor sowas bitte nie abschrecken lassen und sie sonst immer auch genau informieren, auch gern bei uns in der Apotheke. Wir können da eben gern sozusagen auch Tipps und Ratschläge geben. Wir haben aber eben schon verunsicherte Eltern bei uns in der Apotheke gehabt, die dann gesagt haben, sie trauen sich das nicht mehr verwenden und wo man dann eben sagt, mei, bitte, 1 Kilo schmiert keiner oder tragt keiner auf das Kind auf, dann kann man sie auch wieder ein bisschen herunterholen, dass man einfach sagt, Sonnenschutz ist trotzdem wichtiger. Und es ist dann eben auch noch drinnen, weil ich habe mich dann eigentlich wirklich länger eingelesen, dass diese böse Substanz sozusagen auch im Hausstaub gefunden wird und vor allem eben auch in Kinderspielzeug, wo man eben sagt, vor allem die Kleinen haben dann doch, ich kenne es von meiner selber, ich habe immer gesagt, oh Gott, kein Plastikspielzeug und natürlich das, was am meisten leuchtet und am meisten Geräusche macht, ist am interessantesten und das steckt man uns am meisten in den Mund gefühlt. Und eben auch Textilkleidung, also es ist wirklich drinnen, man findet das wirklich in Kunststoffbekleidungen und wenn sich da der Abrieb ist, dann kann sich das wirklich eben auch im Hausstaub wiederfinden. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die Sonnencreme der böse Übeltäter, sondern leider wie überall in jeder Plastikverbindung kann das auch vorkommen.
Okay, und welche Sonnencreme ist jetzt eurer Meinung nach die beste?
Ich würde jetzt wirklich keinen Anbieter herausheben. Für mich ist wirklich nur sehr, sehr wichtig, dass man bei Kindern wirklich zu Sonnencreme 50 oder 50 plus greift, um wirklich einen guten Schutz zu haben und die Kinderhaut zu schützen. Ich persönlich würde dann auch zu einer Sonnencreme greifen, die vielleicht unparfümiert ist. Die meisten Kindersonnencremen sind meistens unparfümiert, weil sie einfach Reizungen hervorrufen können. Wir Erwachsene haben dann halt gerne ein bisschen Duft dabei oder das ein bisschen glitzert sogar, gibt's alles, aber den Kindern würde eher zu was Neutralem greifen, dass wirklich ein guter Schutz dabei ist, dass ihr was Wasserfestes dabei habt. Immer mehr Kinder kommen vor, haben Probleme mit der Haut oder Neurodermitis, dass wir da einfach wirklich Präparate haben, die sehr gut vertragen werden, die aber eben auch einen sehr guten Filter gegen UVA-Strahlen haben, weil das, was ja auf der Verpackung oben steht, ist eigentlich nur der Schutz für die UVB-Strahlen, aber eigentlich das kommt man immer mehr und mehr drauf, kommt mir vor, auch jetzt immer mehr unter die Leute getragen, dass die UVA-Strahlen eigentlich wirklich die Bösewichte sind.
Was ist der Unterschied zwischen UVA und UVB?
Das hat mit der Wellenlänge zu tun. Also wir haben unterschiedliche Wellenlängen. Es gibt eigentlich die UVA, also ultraviolette Strahlung A, B und C. Und die B ist eigentlich eben dafür verantwortlich für Bräune und Sonnenbrand und A ist vor allem für Hautalterung, aber eben auch für Hautkrebs verantwortlich. Und die UVA-Strahlen, die haben wir wirklich das ganze Jahr über. Die haben wir durch die Glasscheibe, wir haben sie durch einen Sonnenschirm und wir haben sie auch durch Wolkendecken. Im Gegensatz zu den UVB-Strahlen, die hauptsächlich eben wirklich nur schon von Region zu Region abhängig unterschiedlich stark ausfallen können, aber vermehrt im Sommer eben sind. Deshalb, es gibt da zum Beispiel eben, kann man wirklich super nachgoogeln, den LKW-Fahrer. Einmal eintippen, sonst schnell im Internet, da sieht man wirklich, der ist jahrelang auf der gleichen Strecke gefahren. Ein Gesicht ist, eine Gesichtshälfte ist wirklich ganz, schaut wirklich schlimm aus oder ganz viele Falten, wo halt wirklich durch die Autoscheibe immer die UVA-Strahlung war und die andere schaut ziemlich jung noch aus. Da merkt man das eigentlich wirklich. Und mittlerweile ist es von der EU verpflichtend oder vorgeschrieben, dass man einen gewissen UVA-Schutz auch in den Sonnencremes haben sollte. Und wenn man sieht, es ist auf jeder Verpackung ein UVA-Zeichen um. Und wenn dieses eingekranzelt ist in einem so einem Kreis, dann kann ich davon ausgehen, dass ich mindestens ein Drittel von meiner Sonnenschutz, also von diesem Wert, UVA-Strahlung vor UVA-Strahlung schützt und auf das würde ich wirklich Acht geben. Oder auch wenn ich unterwegs bin im Urlaub und es ist bewölkt, trotzdem Sonnenschutz verwenden im Sommer.
Egal. Okay. Du hast erwähnt, bei Kindern immer Sonnenschutzfaktor 50. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur Erklärung, was bedeutet dieses 50?
Dieses 50 gibt mir einerseits wirklich den Schutzfaktor eben an und auch die Zeit, wie lange ich mich dann in der Sonne aufhalten kann, wie lange diese Schutzzeit bewirkt. So wie die Alex vorher schon angesprochen hat, es gibt da wirklich eigene Tabellen, wo ich das herauslesen kann, was habe ich circa für die eigene Schutzzeit und die kann ich dann durch meine Sonnenschutzcreme verlängern. Da gibt es eine eigene Rechnung, das kann man dann zum Beispiel ausrechnen, ist aber einfach durch einen Sonnenschutzfaktor 50 einmal höher. Und ich finde auch einfach immer, also wir haben erst vor kurzem auch eine Schulung gehabt, da ist ausgerechnet worden, wir haben eigentlich alle einen Auftragungsfehler. Man sollte, glaube ich, pro Körperpartie 3 Esslöffel verwenden, Sonnenschutzcreme. Und da ist ausgerechnet worden, wenn man als Erwachsener sich eigentlich regulär eincremt und man fährt eine Woche auf Urlaub, braucht man eigentlich pro Person 3 bis 4 Tuben Sonnencreme nur für einen allein. Ich weiß nicht, wie viel Sonnencremen ihr mitnehmt, aber wir leider nicht so viel, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen sage ich lieber auch in der Hinsicht zu einem höheren Faktor greifen, vor allem bei den Kids, die haben einen Abrieb durch Schweiß, durch Wasser, dass einfach die Schutzzeit wirklich gegeben ist und ich wirklich nie in Gefahr laufe, dass da irgendwie zu Hautschäden kommt.
Kannst du mir noch erklären, wie diese Rechnung funktioniert?
Es ist einfach die Eigenschutzzeit mal dem Faktor.
Genau.
Wenn du jetzt eine Eigenschutzzeit von 10 Minuten hast, mal 50 ist die Zeit, die du in der Sonne bleiben darfst.
Minuten.
10 mal 50.
Ja. Und deine Eigenschutzzeit hängt von deinem Hauttyp ab. Du wirst haben eine halbe Stunde circa Eigenschutzzeit, du bist dunkel. Ich habe vielleicht 15 Minuten mal 50 mit dem Faktor, wenn ich ihn auftrage, wenn ich ihn reichhaltig und genug auftrage.
Genau. Dann haben sie aber damals sogar bei der Schulung gesagt, dass man einen gewissen, dass man davon dann auch nur noch 60-70% nehmen kann, genau, weil man eben Abrieb haben oder eben Auftragungsfehler.
Und wenn man mit dem Wasser war, dann sollte man sowieso nachcremen.
Genau. Und die UVA-Strahlung ist die Strahlung, die einfach in die tieferen Hautschichten eindringt und deswegen auch mehr Schäden verursacht. So kann man sich das einfach auch merken. Man muss prinzipiell auch unterscheiden zwischen zwei Filtertypen. Der eine sind die sogenannten mineralischen Filter, die wirken an der Hautoberfläche und wirken, indem sie die Sonnenstrahlung bis zu einem gewissen Grad reflektieren. Das heißt, es ist auf der Hautoberfläche eine Schicht von diesen mineralischen Filtern, die Sonnenstrahlen kommen und werden reflektiert und werden abgelenkt. Das heißt, es dringt gar nicht in die Haut ein. Und das zweite sind die chemischen Filter, da dringt die Sonne in die Haut ein und wird in der Hautschicht dann umgewandelt. Das heißt, wir haben bei Kindern eher die Tendenz zu mineralischen Filtern, damit die Sonnenstrahlung gar nicht in die Haut eindringt. Mineralische Filter haben aber einen großen Nachteil. Die machen die Haut so weißlich und sind auch schwer zum Auftragen. Das sind einfach Mineralien, die an der Oberfläche oft sehr schwer zum Auftragen sind. Wir hatten einmal eine Zeit lang, haben wir sogar so Eisenverbindungen verwendet. Das hat dann das Quant abgefärbt. Das war dann braun überall. Also das hat auch wieder Nachteile. Es ist, wie man es dreht und wendet. Es gibt nichts, was keinen Nachteil hat. Aber wichtig ist der Vorteil des Sonnenschutzes. Es gibt auch Sonnenschutzkleidung, die man den Kindern anziehen kann. Ist halt auch so, dass man die Kinder dann bis zum Hals hier und hinten Kapperl, Nackenpartie abdeckt, um die Kinder zu schützen vor der Sonne. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber es ist überall ein bisschen ein Nachteil dabei, den man in Kauf nehmen muss, weil die Sonnenstrahlen einfach aggressiver werden. Wir kennen alle die Geschichte mit dem Ozon. Die Ozonschicht wird immer dünner und die Strahlung wird immer aggressiver. Und deswegen Sonnenschutz, welcher auch immer, Sonnenschutz, das Um und Auf. Und für Kinder umso mehr, umso besser.
Gut, was ich jetzt zum Schluss noch ganz kurz ansprechen möchte, Freizeitunfälle. Gerade in den Ferien sind die Kinder ja viel unterwegs, bewegen sich viel und holen sich die eine oder andere Schramme. Was sollte ich da noch unbedingt zu Hause haben für die Erstversorgung?
Ich muss jetzt, komme jetzt fast ein bisschen schon zum Lachen, weil mein Mann, der nimmt mich da immer schon ein bisschen auf die Schippe, weil er sagt, ich kann nirgends so hingehen ohne Desinfektionsmittel. Also es gibt da wirklich ein super Wunddesinfektionsmittel. Ich muss sagen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei Wunden. Das kann man hinaufsprühen. Ich habe da auch ein bisschen, an, je nachdem wie verschmutzt die Wunde natürlich ist, habe ich aber eine gewisse Reinigung auch dabei. Ich decke mal alles ab, dass ich das nicht infiziert. Und dann einfach irgendeine Wundsalbe hinauf. Wenn wir jetzt einmal so von Abschrammungen reden oder so kleine Wehwehchen, über Pflaster lasst sich streiten. Wenn das Kind natürlich eher noch klein ist, dann braucht man das natürlich wieder für den psychischen Effekt. Sonst natürlich, wenn man draußen unterwegs ist, passt das eh super. Ja, gibt's alles. Mickey Maus Pflaster, wie heute schon angeschaut.
Okay. Die Haut sollte ja auch ein bisschen atmen. Jetzt 24 Stunden sollte man die Pflaster wahrscheinlich nicht umlassen, oder?
Also prinzipiell sagt man ja wirklich, kein Pflaster ist meistens besser für die Wundheilung, wenn das schön atmen kann. Natürlich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und es kann wieder Dreck hineinkommen oder ich gehe baden und es ist wirklich noch offen, dann würde ich einfach zu der kurzen Zeit zum Pflaster greifen. Aber eben, so wie mein Dreijährige gefühlt, für jeden Mini-Stich braucht man zurzeit ein Pflaster, weil eine Katze oben ist. Deswegen sage ich eben, für die Größeren geht es schon zum Erklären, für die Kleineren vielleicht eher noch nicht. Und sollte es zu einer Verstauchung kommen oder einfach zu einer Prellung oder einem Bluterguss, einfach zuallererst wieder kühlen. Da gibt es einerseits natürlich die klassischen Coolpacks, die ich wiederverwenden kann. Ich kann einfach was Normales, Kühles auflegen oder auch am Abend manchmal kann man zu Topfen, Umschlägen greifen, ist auch manchmal sehr angenehm. Es gibt dann mittlerweile auch so Coolpacks, die ich einmal verwenden kann. Die schlage ich dann auf, wenn ich es brauche, wenn es wirklich ganz akut ist und ich habe einen Bruchpiloten, nehme ich sowas lieber mit, dass ich gleich kühlen kann. Und dann kann man auch wieder zum Beispiel zu Cremen greifen, die einfach ein bisschen entzündungshemmend, schmerzlindernd wirken oder eben wirklich auch kühlen, dass der Bluterguss eben schneller wieder weggeht. Aber was ich immer mit habe, ist eben Desinfektionsmittel, theoretisch also Wunddesinfektionsmittel beim Wandern oder wenn wir eben draußen im Wald unterwegs sind und daheim irgendeine Wund- und Heilsalbe hat, glaube ich, jeder daheim in der Hausapotheke und die nachher noch hinauf, dann ist wieder alles schnell gut.
Bei gröberen Verletzungen muss man dann ja eh
ja, natürlich.
Arzt aufsuchen, das Krankenhaus. Und sehr oft ist es irgendein Zauberspruch. Es gibt nämlich jeden Papa und jede Mama, die den Zauberspruch ein bisschen blasen.
Genau,
und
boosten.
Boosten. Und den Zauberspruch meines Vaters, der weit über 90 geworden ist, den habe ich immer noch im Ohr. Also den hat er immer angebracht und den habe ich auch weitergegeben. Also ein Familienzauberspruch sollte man sich auch merken.
Ja, und wie lautet der?
Na, Biederbau, der schwarze Kader, gestutzter Hund, macht dem Roland sein Fingerl wieder gesund.
Sehr schön, merke ich mir. Ich als Vater einer 5-jährigen Tochter sage Danke zu euch beiden. Da nehme ich wirklich viel mit heute.
Ja, hoffentlich, so soll es auch sein. Und ich denke mir, wir haben hoffentlich viele Zuhörer, die kleine Kinder haben, große Kinder haben, Omas, Opas. Das ist ein Podcast für die ganze Familie.
Auch wenn ich natürlich hoffe, dass ich bis auf die Sonnencreme nicht wirklich was brauche. Vielen Dank fürs Zuhören. Allen einen beschwerdefreien Sommer hoffentlich. Und zum Abschluss bitte noch einmal der Zauberspruch.
Jeder Bader, schwarzer Kader, gestutzter Hund, macht das Finger wieder gesund.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.